NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
11. Januar 1908. Der Grand Canyon wird zum National Monument erklärt.
This is a place that invites you to slow down, to ponder.
Entschleunigung, das sei es, sagt Jessica Pope, was die Menschen erführen, wenn sie den Grand Canyon besuchten. Einen Ort, der nachdenklich stimmen und schöpferische Kraft wecken könne. Er dringe tief ins Herz und lasse einen nie mehr los.
It's a place that worms its way into your heart and never leaves.
Die junge Frau in der olivgrünen Montur ist Ranger im Grand Canyon Nationalpark in den USA. Sie steht oft oben am wenig besuchten Nordrand der gewaltigen Schlucht. Von hier fällt der Blick 1000 bis 1800 Meter tief in den Abgrund, bleibt hängen an Gesteinsformationen aus fast senkrechten Wänden, aber auch Stufen und Plateaus und Sockeln und Felsnasen, die wie eine Art negatives Gebirge, eine auf den Kopf gestellte Gebirgskette, nach unten stürzen. In der Tiefe, wie ein kleines Rinnsal von so weit oben, verläuft in Schleifen und Schlangenlinien der Colorado. In Jahrmillionen Arbeit hat sich der Fluss hineingefressen in den Fels und so den Grand Canyon geschaffen. 450 Kilometer lang, bis zu 29 Kilometer breit und mit unzähligen kleinen Seitencanyons.
US-Präsident Theodore Roosevelt war einst so fasziniert vom Grand Canyon mit seinem schillernden Farbenspiel aus Braun, Rosa, Ocker oder Orange-Gelb, je nach Tages- und Jahreszeit, dass er das Naturwunder 1908, heute vor 110 Jahren, zum National Monument erklärte, um die urzeitliche Landschaft zu bewahren vor Eingriffen durch den modernen Menschen.
Roosevelts Nachfolger Woodrow Wilson erweiterte den Schutzstatus des Gebiets 1919, indem er aus dem Nationalmonument einen Nationalpark machte. 58 solcher Nationalparks besitzen die USA heute. Nationalmonumente gibt es 129.
Sie alle sind der begehbare Geschichtsatlas der Vereinigten Staaten. Ein musealer und gleichzeitig lebendiger Raum aus Landschaften, Steinen, Pflanzen, Tieren und Menschen. Ein Welten- und Zeitenbuch, in dem das naturgeschichtliche, aber auch kulturelle Erbe des Landes aufbewahrt ist.
Monuments sind ganz grundsätzlich kleiner als Nationalparks,
erklärt der Amerikanist Uwe Lübken den Unterschied.
Und National Monuments können sich eben auch einzelne Aspekte bewegen, also zum Beispiel ein Haus.
Etwa das Geburtshaus George Washingtons.
Während es bei Nationalparks eher um das große Arrangement geht, da reicht eben eine einzelne Steinbrücke nicht, um einen Nationalpark drumherum errichten zu können. Und bei National Monuments geht das schon.
Der zentrale Unterschied aber ist, ein Monument kann anders als der Park vom Präsidenten ernannt werden, am Kongress vorbei.
Teddy Roosevelt hatte durch den Antiquities Act 1906 die Grundlage dafür geschaffen, dass Präsidenten eben National Monuments errichten können. Also das steht außer Frage, dass es dem Präsidenten zusteht, so etwas zu initiieren.
Juristisch unklar allerdings ist, ob der Präsident auch das Recht hat, den Schutzstatus, den einer seiner Vorgänger verlieh, wieder zu entziehen. Konkret und aktuell?
Ob das, was Trump jetzt gerade gemacht hat, also das Gebiet zu reduzieren, großflächig zu reduzieren, eben auch legal ist. Das werden die nächsten Wochen und Monate zeigen.
Szenenwechsel.
Thank you, thank you.
Donald Trump, Anfang Dezember 2017 in Salt Lake City, im Mormonenstaat Utah.
I've come to Utah to take a very historic action, to reverse federal overreach and restore the rights of this land to your citizens.
Ich bin gekommen, sagt der Präsident, um euch, den Bürgern von Utah, euren Grund und Boden, euer Land wiederzugeben. Das Land, das Trump meint, sind zwei Naturschutzgebiete, zusammen dreimal so groß wie das Saarland.
Bears Ears ist eine abgeschiedene Region, die wegen ihrer archäologischen Schätze, Höhlenbehausungen mit Wandmalereien, Kultstätten und Grabanlagen vor allem für Indianerstämme eine hohe Bedeutung hat. Bei The Grand Staircase, dem sogenannten Großen Treppenhaus, handelt es sich um eine Millionen Jahre alte riesige Stufenlandschaft, ein von Riffen und Schluchten durchzogenes Meer aus Fels.
Beide Areale besitzen den Status eines Nationalmonuments, wodurch sie geschützt sind vor privatwirtschaftlicher Nutzung. Genau das soll nun anders werden, kündigt Trump an. Man werde dort wieder jagen oder fischen dürfen, Mountainbike fahren, Rinderzucht betreiben, Straßen bauen.
Therefore today I will sign two presidential proclamations. These actions will modify the national monuments designations of both Bears Ears and Grand Staircase Escalante.
Jubel bei Trumps Zuhörern in Utah. Umweltschützer und Ureinwohner sind dagegen entsetzt. Sie fürchten, dass einzigartige Landschaften und Ökoräume durch Fracking, Ölbohrungen oder Grabungen unwiederbringlich zerstört werden könnten. Weil Trumps Entscheidung nur vordergründig die Sorgen kleiner Farmer in Utah bedient, vielmehr aber die Interessen der mächtigen Öl- und Bergbauindustrie, der es um den großflächigen Zugriff auf die Schätze des Bodens geht, in Gebieten, die reich an Rohstoffen sind. Sie fürchten, so Uwe Lübken von der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität, dass Bears Ears und The Grand Staircase erst der Anfang sind.
Es gibt eine ganze Reihe von Parks, die auf der Abschlussliste mehr oder weniger stehen.
Mit der drastischen Verkleinerung von Naturschutzgebieten richtet sich der Präsident gegen einen angeblichen Federal Overreach.
Also eine zu starke Intervention der Bundesregierung in Washington in die Belange der doch sehr weit entfernten Staaten im Westen. Also das Herausnehmen von großen Teilen der Ländereien im Westen, die dann eben nicht mehr ökonomisch genutzt werden können, das wird dann oft als Bevormundung empfunden.
Das ist Populismus pur. Und kommt deshalb so gut an, weil er sich aus Träumen und Bildern und Erfahrungen speist, die tief in der amerikanischen Seele verankert sind. Der Konflikt zwischen den Beamten und Politikern in der Hauptstadt und den Menschen, die weit draußen auf ihren Farmen die Scholle beackern, ist ein nationales Stereotyp.
Einst wurden Siedler über den Atlantik gelockt mit dem Versprechen, dass ihnen in der neuen Welt, anders als im feudalen Europa, Landbesitz zustehen würde. We the people, das heißt auch we the people, wir das Volk, besitzen den Grund und den Boden, nicht ein paar Reiche und Mächtige. Werden nun riesige Gebiete von der privaten Nutzung ausgenommen, wie es bei den Nationalparks und Monumenten der Fall ist, stößt das vor allem im einst wilden Westen auf Argwohn. Öffentliches Land gilt hier nicht als Land, das der Allgemeinheit gehört, sondern das die Regierung dem Einzelnen stiehlt.
Land ist im kulturellen Gedächtnis der Siedlernation USA zuallererst Wilderness, Wildnis, die es zu erobern gilt. Auch daher rührt bis heute der tiefe kulturelle Graben zwischen den Städtern an den Küsten und den Menschen im Heartland, den Nachfahren der Pioniere an der einstigen Frontier.
Diese Frontier war gegen Ende des 19. Jahrhunderts verschwunden. Der wilde Westen galt als gezähmt, per Eisenbahn von überall zu erreichen. Gleichzeitig war die Industrialisierung auf dem Vormarsch. Umweltschutz gab es nicht. Rücksichtslos wurden die Ressourcen des Landes geschröpft.
In der Zeit dieses Strukturwandels wurde Teddy Roosevelt Präsident.
Roosevelt war absolut davon überzeugt, dass die USA darunter litten, dass die Frontier eben geschlossen wurde, wie es seit 1890 im offiziellen Zensusbericht der Bundesregierung hieß, und sah die Gefahr darin, dass die USA degenerierten, dass die Siedlungserfahrung, die Erfahrung an der Siedlungsgrenze, an der Frontier eben nicht mehr zur Verfügung stand und nicht mehr als Jungbrunnen der USA fungieren konnte.
Wo das Land sich erneuert, weil da angeblich noch Nachbarschaft und Solidarität existieren, nationales Verantwortungsgefühl und Tugendhaftigkeit. Anders als in den anonymen, kosmopolitischen Städten mit ihrer Sündhaftigkeit, Prostitution, Alkoholismus.
Er selbst war immer wieder im Westen, lebte auch 2 Jahre in North Dakota und arbeitete dort als Rancher, als Sheriff und ging zur Jagd und zog eben aus diesen Erfahrungen den Schluss, dass zumindest den nachfolgenden Generationen Anschauungsmaterial zur Verfügung gestellt wurde, wie Wilderness in den USA einmal ausgesehen hatte.
1903 trifft Roosevelt den legendären John Muir, einen gebürtigen Schotten, Gründer der bis heute existierenden Umweltorganisation Sierra Club. Muir und der Präsident gehen zelten in Yosemite, dank Muir bereits damals Naturschutzgebiet. Am Ende des Campingabenteuers unter riesigen Sequoias ist Roosevelt so überzeugt von der Nationalpark-Idee, dass er auch den Grand Canyon staatlich geschützt wissen will. Denn private Investoren, Farmer, Glückssucher und Abenteurer haben ihre Fühler schon ausgestreckt.
1869 war einem Expeditionstrupp um den Bürgerkriegsveteranen John Powell, der nur einen Arm besaß, erstmals die Durchquerung des gesamten Grand Canyon gelungen, per Boot. Danach begann dort die Suche nach Kupfer, Zink, Silber und Asbest. Ein Großindustrieller kam auf die Idee, den Grund des Canyon in einen gewaltigen Eisenbahnkorridor zu verwandeln, um Kohle von Denver nach Kalifornien zu befördern.
Roosevelts Versuch, den Grand Canyon zum Nationalpark zu erklären, scheiterte im Kongress. Da entschied er sich für den Alleingang. Per Dekret ernannte er am 11. Januar 1908 das Naturjuwel zum nationalen Monument.
Lass den Grand Canyon, wie er ist,
forderte er eindringlich.
Man kann ihn nicht verbessern. Die Zeiten haben ihn geschaffen. Der Mensch kann hier nur Schaden anrichten.
Wie sich zeigen sollte, hatte Roosevelt damit leider recht. Zwischen 1954 und 1964 wurde oberhalb des Grand Canyon im Glen Canyon ein Staudamm gebaut. Er hat das Abflussverhalten des Colorado River weiter unten nachhaltig beeinflusst und ihm vor allem die Saisonalität genommen.
Der Fluss trocknet im Sommer nicht mehr unbedingt aus. Die Abflussspitzen werden ihm genommen, sodass die Erosion an den Rändern des Flusses eine ganz andere ist als im Naturzustand.
Durch das kontrollierte Fließen des Wassers sind natürliche Sandbänke verschwunden. Am Ufer dagegen haben sich Sedimentablagerungen gebildet, die einen hervorragenden Boden für invasive Pflanzen wie die Tamariske bilden, einen aus dem Mittelmeerraum und Asien importierten Strauch. Die Tamariske hat viele heimische Pflanzenarten längst verdrängt und ist gefürchtet, weil sie so tief wurzelt und dem Boden Wasser entzieht.
Das veränderte Habitat wiederum hat Auswirkungen auf die Tierwelt im Canyon. Von den 4 Hauptfischarten im Colorado River sind 3 bereits nicht mehr vorhanden.
Teddy Roosevelt wollte den Grand Canyon in seiner Ursprünglichkeit für die Nachwelt erhalten. Paradoxerweise sind es aber auch die jährlich einfallenden Heerscharen von Touristen, was den Grand Canyon Nationalpark heute bedroht. Mittlerweile strömen an Spitzentagen bis zu 20.000 Besucher in den Park. Still ist der längst nicht mehr. Alle paar Minuten startet ein Helikopter zum Rundflug. Eine Art Dauerbrummen liegt in der Luft. So beliebt wie umstritten bei Naturschützern ist auch der Skywalk am Südrand des Canyon.
Der Skywalk ist eine in Hufeisenform gebaute Aussichtsplattform, die einen Glasboden hat, sodass man wirklich dann von dort aus in die Tiefe gucken kann. Also auch ein Beispiel für den Eventcharakter, der mittlerweile Einzug gehalten hat in den Grand Canyon.
Die meisten Besucher bleiben oben auf dem Höhenplateau. Nur jeder 10. steigt die Schlucht hinunter zum Colorado River, wo im Sommer Temperaturen von bis zu 45 Grad Celsius herrschen.
In seiner Gesamtheit hat erst 1976 erstmals ein Mensch den Grand Canyon entlang des Colorado durchwandert. Ein 25-jähriger Kalifornier namens Kenton Grewer. Seither hat es nur 7 weitere erfolgreiche Thru-Hikes, vollständige Durchquerungen, gegeben. Mehr Menschen haben den Mond betreten. Das waren 12.
Es gäbe also noch seltene Abenteuer zu erleben im Grand Canyon Nationalpark. Werden sie aber auch in Zukunft noch möglich sein? Dass Donald Trump so weit gehen könnte, dieser atemberaubenden Schluchtenlandschaft ihren Schutzstatus zu entziehen, glaubt der Amerikanist Uwe Lübken angesichts von gut 5 Millionen Besuchern jährlich nicht.
Der Grand Canyon ist insofern weniger gefährdet als die anderen Monumente und Nationalparks, weil es doch einen größeren ikonischen Status hat als die vielleicht etwas unbekannteren Bears, Ears und der Grand Staircase. Aber andererseits, bei Trump weiß man nie.
Und im Colorado Plateau, in der Nähe des Grand Canyon, werden riesige Uranvorkommen vermutet. Pläne zum Abbau sind bereits in der Diskussion.
Im Zeitzeichen erinnerte Almut Fink an die Erklärung des Grand Canyon zum National Monument am 11. Januar 1908. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.